Was läuft im Schweizer Finanzbereich? Welche globalen Entwicklungen gilt es zu beachten? IFZ Talking Finance, der Podcast für Schweizer Finanzfachleute, präsentiert vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, ein Podcast der Hochschule Luzern Wirtschaft.
Herzlich willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance. Unser heutiger Gast ist Thomas Friesleben. Thomas Friesleben ist Managing Director von StoneX Pro EMEA. Er ist ein versierter Finanzfachmann mit langjähriger Erfahrung in Corporate und Investment Banking sowie in der internationalen Vermögensverwaltung. Bevor er zu StoneX kam, war er Managing Partner bei einem Consulting-Unternehmen in Dubai, wo er sich auf maßgeschneiderte Treasury-Beratungs- und One-Bank-Lösungen für institutionelle und Firmenkunden konzentrierte. Zuvor war er bei der Credit Suisse in Dubai tätig. Er begann seine Karriere bei der Deutschen Bank, wo er verschiedene Positionen in Deutschland, Singapur und Dubai innehatte und schließlich Leiter des Bereichs Corporate Treasury Solutions war. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank, Thomas.
Ja, zuerst gerade eine Gratulation. StoneX hat den US Hedge Week Award gewonnen für die beste Foreign Exchange Solution als erste Nichtbank. Herzliche Gratulation.
Vielen Dank für dieses. Wir sind sehr stolz darauf, gerade als erste Nichtbank diesen sehr prestigeträchtigen Award gewonnen zu haben.
Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Also im September 2022 ist von dir ein Gastartikel in der IFZ Finanzierungs- und Treasury-Studie erschienen. Dieser trägt die Überschrift The Future of Cross-Border Payments. Cross-Border Payments können definiert werden als Finanztransaktionen, bei denen Sender und Empfänger oder Senderin und Empfängerin in verschiedenen Ländern ansässig sind. Es handelt sich also um grenzüberschreitende Zahlungen. Ihr seid da absolute Spezialisten in diesem Bereich. Kannst du bitte kurz StoneX beschreiben? Vielleicht 10 Sekunden oder so. Was ist StoneX?
Ja, vielen Dank, Thomas. Wir sind ein globales Finanzdienstleistungsnetzwerk, das Unternehmen, Organisationen, Händler und Investoren mit den Finanzmärkten verbindet, damit sie Handelsmöglichkeiten wahrnehmen, Investitionen tätigen, Marktrisiken verwalten und absichern und dadurch ihre Leistungen verbessern können. Wir sind ein Nasdaq 100 Listed Company unter dem Symbol SNEX und wir blicken tatsächlich auf eine lange und sehr reichhaltige Geschichte in den Märkten zurück. Unser ältestes Unternehmen war die SA Stone Wealth Management Incorporated und zwar 1901. Auf der Rohstoffseite gehen wir auf Saul Stone und Co. zurück auf das Jahr 1924, also fast über 100 Jahre mit dem 1924. Die StoneX hat Tochtergesellschaften, die als Finanzunternehmungen tätig sind und lokalen und aufsichtsrechtlichen und selbstregulierten Behörden unterliegen. Darunter die SEC, die FINRA, die CFTC, die NFA in den USA, die FCA in Großbritannien und die BaFin hier in Frankfurt. Wir haben im Moment Mitarbeiter in fast 80 Büros auf der ganzen Welt. Die Hauptniederlassungen befinden sich hierbei in New York, London, Singapur und in Frankfurt, wo ich mich im Moment befinde. Wir haben insgesamt 50.000 Commercial Institutional und Payment Clients und wir haben auch nochmal 370.000 aktive Retail Accounts worldwide. Was vielleicht kurz zu erwähnen ist, auch nochmal, wir haben diese Woche unsere Finanzzahlen für das Jahr vorgelegt. Wir haben ein Operating Revenue, sind gewachsen um 50% auf 583 Millionen und wir haben ein Return on Equity für das ganze Jahr von 21% erwirtschaften können.
Das sind eindrückliche Zahlen. Vielen Dank für die Beschreibung des Unternehmens und diese Dimensionen und selbstverständlich auch hier wieder herzliche Gratulation zum erfolgreichen Abschluss. Das hört nicht auf mit Erfolgsgeschichten bei dir, Thomas.
Vielen Dank. Ja, wir sind auch sehr stolz, weil in diesem Bereich alle unsere einzelnen Einheiten positiv abgeschnitten sind. Also wir sind auch in allen Belangen mit sehr positiven Zahlen durch das ganze Jahr gegangen.
Du beschreibst im Artikel mehrere Trends, die man gegenwärtig im Markt erkennen kann. Und diese Trends führen wahrscheinlich zu einer grundlegenden Veränderung der Wettbewerbslandschaft. Das Modell des traditionellen Korrespondenzbankenwesens gilt als veraltet und wird oder ja, wurde auch von verschiedenen Seiten kritisiert. Neben dem Korrespondenzbankengeschäft gibt es zentrale Infrastruktur, Blockchain und kartennetzwerkbasierte Lösungen. Lösungen, die nicht von Banken angeboten werden, bieten gemäß deinem Artikel mehr Effizienz und Zugänglichkeit, während die Zahl der Korrespondenzbanken abnimmt. Kannst du hierzu erläutern, warum diese alternativen Lösungen eben nicht über Korrespondenzbanken eine höhere Effizienz und Zugänglichkeit bieten, aber trotzdem das Korrespondenzbanking attraktiv bleibt?
Sehr gerne, Thomas. Ich würde vielleicht nochmal in drei Kategorien das unterteilen. Und zwar haben wir einmal natürlich die allgegenwärtigen Fintechs, die uns alle bekannt sind und die hauptsächlich mit der Distributed Ledger Technology arbeiten und die natürlich eine Challenger sind zu den klassischen Correspondent Banking Network, das sogenannte CBN. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Komponente, die Traditional MTOs, das sind also Money Transfer Operators. Und diese drei, also die klassischen Correspondent Bankings, dann das Aggregator-Modell, die Money Transfer Operators sozusagen, und dann Nummer drei, die Distributed Ledger Technology, hauptsächlich durch die Fintechs vertreten. Und hier sehen wir im Moment eine sehr starke Tendenz, dass viele große Player aufgekauft werden oder kleine Player von großen aufgekauft werden. Wir haben eine sogenannte Konsolidierungswelle. Die großen Banken kaufen die kleineren Fintechs an, die aufgrund ihrer aktuellen Technologie, Distributed Ledger Technology, vom Wesentlichen, diese ganzen Payments Markt revolutionieren. Es gibt einige US-Großbanken beispielsweise, die namhafte Player gerade in Europa innerhalb der letzten Wochen aufgekauft haben. Und dieser Trend setzt sich komplett fort, wobei man natürlich auch sehen muss, dass die in den Emerging Markets, zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern, wir einen sehr starken Trend Richtung Fintech haben. Nichtsdestotrotz wird das Correspondent Banking Network, das durch die SWIFT Community weiterhin noch eine interessante Aufgabe spielt und es wird auch weiterhin attraktiv bleiben. Als Beispiel würde ich hier gerne mal ansetzen, dass die G20, also die Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments, ein neues Paper oder ein Finding herausgegeben hat am 10. Oktober 2022, wo genau dieses unterstrichen wird, dass durch die neue Fintech Revolution im Payments-Bereich, aber auch durch diese SWIFT-Harmonisierung, durch die ISO 222, nach wie vor das Corresponding Banking Network sehr attraktiv erscheint bleibt. Also es bleibt spannend letztendlich. Die Fintechs sind sicherlich stark auf die Überholspur, aber das Corresponding Banking Network hat sich auch gerade im Rahmen der Pandemie als stabil erwiesen und es ergeben sich im Moment sehr, sehr viele Veränderungen in dem Markt, gerade auf der Technologieseite.
Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Neben mit diesen drei Playern oder diesen drei Gruppen und der Konsolidierungswelle, du hast es schon angesprochen, die G20-Staaten setzen sich für kostengünstigere, schnellere und transparentere Cross-Border-Payments ein. ISO 222 ist die neue Norm fürs Financial Messaging und wird weiterhin als wesentlicher Bestandteil der Erneuerung der globalen Zahlungsinfrastruktur angesehen. Ab bzw. eben seit November 2022 wird die Branche eine obligatorische Migration für grenzüberschreitende Zahlungsnachrichten einleiten. Eben das ist dieser ISO 222 Standard. Das sind die meisten Zahlungsnachrichten nachher im NT-Format, diese werden durch die Nachrichten im MX-Format ersetzt, die einen wesentlich größeren Datenumfang aufweisen. Das erfolgt jetzt schrittweise über einen dreijährigen Übergangszeitraum bis November 25, in welchem dann das derzeitige MT-Format als auch das neue MX-Format verwendet werden kann. Bis November 25 nachher wird das abgelöst. Im Artikel hast du geschrieben, dass die Fülle dieser Daten, die durch die Umstellung auf ISO 222 entstehen, Möglichkeiten für Mehrwertdienste schaffen. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Was bringt das für Unternehmen konkret für Vorteile, wenn wir diese Umstellung jetzt durchmachen?
Ich würde vielleicht gerne damit starten, dass ISO 222 ist wahrscheinlich eine der größten Änderungen im Zahlungsverkehr der letzten 30 Jahre, wenn nicht sogar mehr. Und ein großer Vorteil der Umstellung von MT zum MX-Standard sind reichhaltige Daten, die im Nachrichten nach ISO 222 vorliegen. Also das bedeutet, dass man vielfältige weitere Zwecke nutzen kann, diese weiteren Daten. Die Erweiterung und Implementierung neuer Datenfelder ermöglicht die strukturierte Weiterverarbeitung nützlicher Daten und Informationen durch Banksysteme. Davon profitieren besonders Compliance-Prozesse, zum Beispiel AML, KYC, Embargo-Prüfungen und Sanktionsscreening, gerade in der jetzigen Makrosituation von ergiebigem Interesse. Und diese Daten können dann durch Banken und Finanzinstitute, aber auch durch Service Provider und Non-Financial Brokers genutzt werden, um die User Experience zu verbessern. Die Kunden der Bank werden also durch verbessertes Reporting, ein besseres Billing, ein besseres Invoicing und auch nach am Ende eine bessere Reconciliation-Prozesse ihrer Payments vornehmen können und definitiv auch hiervon profitieren. Also rundum eine durch eine erweiterte Anzahl an Daten wird es die User Experience, also der Endverbraucher letztendlich davon profitieren, aber auch letztendlich die Banken aus einer AML Compliance Komponente, Embargo Prüfung und Sanktionsscreening. Dieses wurde auch explizit in der letzten G20 Protokoll vom Oktober 2022 explizit nochmal unterstrichen, dass man sehr auf die ISO 222 absetzt, dass dort sozusagen erstmalig eine transparente und global man versucht, ein einheitliches Protokoll in den Markt zu bringen.
Okay, also das sind viele Vorteile, die du genannt hast, vor allem auch die User Experience überzeugt natürlich, wenn das Handling einfacher ist oder wie du sagst, wenn man einfachere Reporting oder umfassendere Reporting-Möglichkeiten hat, sich Vorteile im Billing ergeben, Anti-Money-Laundering, Know-Your-Customer-Regulation, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn das vereinfacht wird und man das besser umsetzen kann. Vielleicht, wenn wir jetzt ganz konkret auf Schweizer, international tätige Schweizer Unternehmen eingehen, was werden die für Veränderungen merken oder was können die vorausahnen, wenn man jetzt auf ISO 222 umgestellt hat?
Für die Schweizer Unternehmen, die sich ja natürlich immer an den Schweizer Franken und dadurch die meisten Vorteile für Schweizer Unternehmen ist sicherlich die harmonisierten Formate, die sich im Bereich der Cross-Border-Zahlungsverkehr zukünftig auftun werden. Ja, die Schweiz als ein Export, ich sag mal Weltmeister auch hier, für die ist es extrem wichtig, dass durch diese SWIFT, diese ISO 222, die Infrastruktur des Nachrichtenaustausches erweitert wird und dadurch, dass man die Formate, die denn eine bessere Interoperabilität der Nachrichten sozusagen schaffen kann und die kostenintensive und heterogene IT-Landschaften innerhalb der korrespondierenden Bankenlandschaft vereinfacht. Also um das vereinfacht auszudrücken, die Schweizer Banken oder Schweizer Unternehmen und Banken werden sicherlich davon profitieren, dass man einen automatischen Abgleich von Forderungen zukünftig machen kann. Die Kommunikationsdienste nach der Zahlung werden wesentlich besser werden. Man denkt darüber nach, das in die ERP-Systeme direkt einfließen zu lassen, dass es alles mehr automatisiert wird. Man kann Customer Dashboard mit Realtime-Data zukünftig pflegen. Man hat diese Finanzkriminalität und die Betrugsbekämpfung, die natürlich auch ein großes Thema ist für die Schweizer Unternehmungen und auch für die Finanzdienstleister. Und was ich glaube ganz spannend ist, man kann auch hyperpersonalisierte Angebote zukünftig daraus gewinnen, Dadurch, dass man mehr Daten zur Verfügung hat, man kann Algorithmen draufsetzen, man kann sein Sales unter Umständen dadurch verbessern, indem man einfach mehr Daten hat und auch mehr reliable Daten. Das heißt, wenn Zahlungen in irgendein Land Richtung Afrika geht, kann man aufgrund der Detailliertheit der Daten eine Wahrscheinlichkeit angeben, wie schnell die Zahlung tatsächlich da ist und wie reliable auch die Zahlung beim Empfänger tatsächlich ankommt.
Noch eine Zusatzfrage. Du hast vorhin gesagt, die Interoperabilität zwischen den Korrespondenzbanken wird besser in dem ebenfalls erwähnten Correspondent Banking Network, oder? Die können besser harmonisieren. Könnte sich dann auch günstigere Kosten ergeben schlussendlich daraus, oder kann man das nicht vorausahnen, ob die Kosten für Cross-Border Payments generell eher in der Tendenz sinken werden oder wird es sogar teurer, wenn man mehr Möglichkeiten hat?
Also im Grunde genommen, und das war eine sehr gute Frage und auch was hier sehr spannend ist, ist tatsächlich auch mal wieder hier, Entschuldigung, dass ich darauf zurückgreifen muss, ist das letzte Referat von der G20. Einer der Hauptkomponenten aus der G20 war, wo sie es 2020 die Cross-Border Payments sich angeschaut haben, war eine bessere Kostenstruktur zu erschaffen, also mehr Transparenz in Cross-Border Payments hineinzubringen. Und einer dieser Initiativen, um dieses zu gewährleisten, ist die ISO 222, indem man versucht, global durch eine transparente neue Struktur oder Kommunikationsschema die Kosten für den Verbraucher, also in diesem Falle die Corporate Clients, diese zu reduzieren und auch weiter transparenter zu machen.
Okay. Also dürfte man eher von sinkenden Kosten ausgehen, aus Unternehmenssicht?
Ja, einmal aus einer Kostenbasis sicherlich, weil wenn man den Markt verfolgt, die Fintechs gehen oft rein in den Markt oder werben damit, dass die Kosten halt relativ gering sind. Hier aus Frankfurt über die StoneX, wir haben auch den Kostenbereich, sind sehr transparent. Was sehr interessant ist, ist auch die Foreign Exchange Komponente, die wir hier sehen, in meiner Person oder Tätigkeit als StoneX Pro. Wir haben, wie du anfänglich gesagt hast, den FX Hedge Week als beste FX Solution gewonnen. Einer unserer Herausforderungen und auch Ziel ist, dass wir es sehr transparent machen für unsere Kunden, was für Margin auch in dem Foreign Exchange Bereich vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr, sehr spannendes Thema ist, zukünftig. Ja. Und auch aus der ISO 222 in der ganzen Thematik sind einmal die klassischen Fees, die man für ein Payment entrichtet. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Transparenz im Payments-Bereich. Ja. Ja. Es wird so genannt im PVP, was bedeutet Payment versus Payment, PVP genannt Mechanismus. Wird explizit angesprochen in dem G20-Statement. Und hier bieten wir als Unternehmung eine sehr transparente Lösung für sämtliche Payments-Kunden und auch klassische FX-Hedging-Unternehmungen stellen wir zur Verfügung.
Das ist dann auch eure Rolle in diesem ganzen Prozess, dass ihr diese Transparenz hochhält und dann auch diese Payments ermöglicht.
Ja, wir haben mehrere Funktionen tatsächlich hier, weil wir uns ja eine sehr diverse Gruppe als der StoneX unterliegen. Unser Team von dem Global Payments, dort gibt es eine sogenannte StoneX Messaging Hub ISO Converter. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, sämtliche Formate zu konvertieren. Ja, wir können ISO 222 Receive to MT umwandeln oder wir können Send MTM to ISO, also beide Seiten machen. Wir bieten hier für Kunden, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, mehrere Lösungen an. Einmal ist es, sind auch sehr flexibel. Wir können einmal eine Short-Term Tactical Implementation machen für Unternehmungen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Also ich sag mal, in Neudeutsch oder in Englisch sagt man einen sogenannten Quick Fix über Short-Term Tactical Solution. Können wir anbieten über unsere Teams. Und dann haben wir natürlich ein als Haus haben wir ein sehr intensives Bestreben an Long-Term Strategic Solution. Wir sind jemand als StoneX, wir sind ein Long-Term Strategic Partner für unsere Kunden. Und das liegt uns auch tatsächlich sehr am Herzen, dass wir mit unseren Kunden, wenn einmal jemand unser Kunde ist, geworden ist, ja, dass wir eine lange Partnerschaft mit unseren Kunden anstreben. Und wir können das im ISO 222 Migration, können wir das darstellen durch unser Global Payments Team, die dort ein klassisches sogenanntes SDS-Team hat und die dort den StoneX Messaging Hub ISO Converter anbieten. Und auf der anderen Seite auch wir als StoneX Pro über unsere klassischen Foreign Exchange Solution, über einen sogenannten FX Prime Brokerage, auch beste FX-Transparenz in diesen ganzen Bereich hineinbringen können.
Sehr gut. Das tönt natürlich attraktiv, Quickfix, wenn man noch nicht so weit ist, oder? Dann könnte man das Problem mit euch lösen. Aber ich glaube, es ist immer gut, dass man langfristig strategische Lösungen anstrebt, wie du gesagt hast, diese Long-Term Strategic Solution. Also auch wenn man längerfristig zusammenarbeitet, kennt man sich ein wenig, weiß, wohin die Reise geht. Apropos Reise, ich habe als Vorbereitung auf dieses Gespräch noch diesen Global Payments Report 2022 von McKinsey angeschaut und da habe ich übersetzt folgende Aussagen gefunden. Mit Blick auf die Zukunft wird die Zahlungsverkehrslandschaft durch ein Zusammentreffen mehrerer Ereignisse neu gestaltet. Nach mehr als einem Jahrzehnt niedriger Inflation und niedriger Zinssätze haben viele Zentralbanken, vor allem in Europa und Nordamerika, ihre Politik geändert, was zu rasch steigenden Zinssätzen führt. Das, Klammerbemerkung, haben wir selbstverständlich alle mitbekommen. Klammer zu. Geopolitische Faktoren, die Umstellung der Kapitalmärkte, die Erwartungen des Handels, der technologische Fortschritt und die gesellschaftliche Verantwortung sorgen ebenfalls für eine stärkere sektorale und regionale Dynamik. Diese sich rasch entwickelnde Landschaft wird sowohl für etablierte Unternehmen als auch für Disruptoren neue Möglichkeiten schaffen, Kunden zu gewinnen, neue Lösungen zu entwickeln und Marktanteile zu erobern, wodurch das Schachbrett des Wettbewerbs neu gestaltet wird. Du hast ja auch vorhin bereits erwähnt, oder, als wir diese drei Player angeschaut haben, die klassischen CBN, die MTOs, traditionellerweise und dann auch noch die Fintechs, oder hier sind vor allem die Fintechs erwähnt, allenfalls mit Blockchain-Lösungen. Kannst du eben vor diesem Hintergrund einen Ausblick wagen, wie sich das Ganze weiterentwickelt? Welche Anbieter werden gewinnen?
Ja, sehr gerne. Eine sehr spannender Report von McKinsey, wie viele andere auch, aber gerade im Payments-Bereich, wo sich im Moment halt wirklich sehr viel verändert. Einmal sicherlich auch angestoßen durch die Covid-19-Situation, die wir gehabt haben, wo auf einmal alles etwas stillstand und viele, gerade wenn es um Cross-Border-Payments mit diversen Herausforderungen gekämpft hat, weil irgendwelche Zahlungsempfänger in den Emerging Markets vielleicht nicht erreichbar waren, aber auch in den Developed Markets quasi in Europa oder US einfach die Personen nicht vor Ort waren. Ja. Wohin geht die Reise? Sicherlich ist es weiterhin so, dass wir eine Konsolidierungswelle sehen, dass die Großen weiterhin diese kleinen Challenger, Fintechs, aufkaufen werden, um die Technologie, diesen Technologievorsprung, die diese Unternehmungen haben, mit in ihre Organisation einzubinden. Es gibt große US-Finanzplayer, also Banken, die haben sich committed, Targets von über 5 Milliarden in Dollar, sind sehr stark unterwegs. Wir als kleine Finanz- oder Non-Financial Broker haben durch unsere Payments-Initiativen, die wir angestoßen haben, ich glaube auch einen sehr guten Standpunkt. Wir haben einer der stabilsten Corresponding Banking Networks global. Wir haben über 360 plus Korrespondenzbanken. Wir sind in dem Markt sehr gut etabliert. Wir sind ein Non-SWIFT-Member, einer der ersten, und haben diesbezüglich auch schon diverse Projekte mit angestoßen. Wir arbeiten zum Beispiel sehr intensiv zusammen mit der Afraxian Bank in Afrika, wo wir sie auch unterstützen mit dem sogenannten GVP. Das heißt, dass man halt die Last Mile Payments nachvollziehen kann, wenn es von der Korrespondenzbank bis zum Empfänger geht, dass man nachvollziehen kann, wo ist die Zahlung tatsächlich, welche Anbieter werden gewinnen. Es wird nach wie vor, glaube ich, ein relativ kleiner, überschaubarer, bunter Mix bleiben. Die Banken haben den Markt für sich wiederentdeckt, nachdem die Fintechs sie sehr gechallenged haben und auch sehr gute Marktanteile abgenommen haben. Es wird vielleicht in meinen Augen der ein oder andere größere Fintech-Player und auch Finanzbroker, Finanzdienstleister im Geschäft bleiben. Und was auch vielleicht interessant ist aus von der Statistik, wir als die StoneX war Part in Zusammenhang mit dem Global Treasurer, haben wir die Treasury Management Survey 2022 zusammen durchgeführt. Und ein Outcome war, was sind die drei biggest challenges, ja, in den nächsten 12 Monaten? Und hier war an Nummer 1 genannt die Technology Transformation. Und das spiegelt sich auch, glaube ich, hier wieder, was ich gerade erwähnt habe, ja, dass diese Fintechs sozusagen von den größeren Finanzplayern übernommen werden. Und warum passiert das? Weil es diese technologische Transformation, die Fintechs sind von der Technologie unbedacht. Ja, man schaut, was ist die beste Lösung? Und der G20-Report spiegelt dies auch wieder. Jetzt hat man natürlich die Herausforderung, dass es, man muss sich auf eine oder man versucht sich zukünftig auf eine Plattform vielleicht zu bewegen. Hier hat die SWIFT ISO 222 eine wesentliche Aufgabe zu tätigen, dass es erstmal vielleicht im ersten Schritt erstmal diese Daten zusammenbündelt und dann in der Zukunft, in den nächsten Jahren, basierend vielleicht auf ISO 222, man nochmal zu einer weiteren technologischen, vielleicht sind es die Distributed Ledger Technology oder vielleicht wird sich etwas ganz anderes nochmal herauskristallisieren. Also es wird sehr, sehr spannend bleiben in dem Bereich. Man darf auch nicht vergessen, was sich gerade in international Central Bank Currencies, was sich dort entwickelt, auf was für eine Technologie, höchstwahrscheinlich auch Distributed Ledger Technology. Also aus meiner Perspektive wird es sicherlich, das Correspondent Banking Network wird nach wie vor noch sehr dominant bleiben innerhalb der nächsten Jahre. Es wird sich aber ständig verändern durch die CBC Design, was wir sehen von den Zentralbanken, und natürlich durch die Distributed Ledger Technology. Ja. Und da wird es einen gesunden Mix geben. Und das wäre tatsächlich, wohin geht die Reise? Innerhalb der nächsten 5 Jahre oder sagen wir mal vielleicht 3 Jahre wird die Technologie weiter Fortschritt erhalten. Und die Transformation wird uneingeschränkt weitergehen. Und als Beispiel zum Beispiel gibt es einen, wie die Currency Markets beispielsweise in dieser Welt sich bewegt haben, ja. Also wir haben auch in dieser Treasury Management Survey gibt's ein Treasurer hat mal ausgesagt, wie verändert sich der FX-Markt, ja. Und da gab's GBP Dollar oder Cable genannt, ja. Ist innerhalb von 10 Business-Tagen von 1,32 auf 1,14 verändert. Das war der lowest price seit 1985. Das ist etwas auch, wie sie schnell sich die Kapitalmärkte verändern. Nicht nur die FX, die Zins und die Kapitalmärkte, Equity-Märkte, Commodity-Märkte. Ja, und das ist etwas, was man nur über durch Technology, Transformation, ich sag mal auch auf der Payment-Seite, wo diese Themen natürlich alle mit hineinspielen, ändern kann. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu lang erwähnt.
Nein, das war eine sehr ausführliche Antwort. Ich habe dich extra nicht unterbrochen. Ich finde, du hast super viele spannende Aspekte erwähnt. Also ich nehme mit, die Konsolidierung geht weiter. Banken oder große Player kaufen sich den Tech-Vorsprung zurück, indem sie Fintechs akquirieren oder eben diese Technologietransformation so auch meistern. Und ein ganz super spannendes Thema finde ich eben auch diese CBDCs, die Central Bank Digital Currencies, die du erwähnt hast. Ich glaube, das bringt auch nochmal möglicherweise ein bisschen frischen Wind in die ganze Thematik hinein, neue Möglichkeiten, wo man sicher schnell, vielleicht eben sogar in Zukunft noch deutlich rasanter Zahlungen grenzüberschreitend durchführen kann. Und ich glaube, CBDCs ist doch ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, die wir gerne auch mal anstreben können. Auf jeden Fall danke ich dir an dieser Stelle schon vielmals für die sehr spannenden Ausführungen. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank, Thomas, dass ich heute bei euch sein durfte.